Also wie gesagt, das Erste, was Brzezinski macht, ist die Beschreibung der Rolle der USA. Und er sagt, ob es dabei bleibt, nämlich Hegemon zu bleiben, hängt davon ab, ob die USA das Aufkommen einer dominierenden gegnerischen Macht verhindern können. Hegemonie ist so alt wie die Menschheit. Die globale gegenwärtige Vorherrschaft der USA unterscheidet sich jedoch von allen früheren historischen Beispielen durch ihr plötzliches Zustandekommen, ihr weltweites Ausmaß und die Art und Weise, wie sie ausgeübt wird. Es muss darum gehen, in erster Linie mit dem Aufkommen anderer regionaler Mächte so zurechtzukommen, dass Amerikas globale Vormachtstellung nicht bedroht wird. Die USA hätten das Amt des Weltpolizisten geerbt. Kurz, die Politik der USA muss unverdrossen und ohne Wenn und Aber ein doppeltes Ziel verfolgen, die beherrschende Stellung Amerikas für die Zukunft zu bewahren. Das ist die Beschreibung, die Brzezinski vornimmt. Genau danach wird verfahren in diesem Fahrplan. Und dann sagt er in einem zweiten Punkt, wo sich die ganze Geschichte abspielen soll. Und er sagt das, indem er den Begriff eurasische Landmasse benutzt. Eurasische Landmasse, Landmasse ist klar. Also man meint damit Europa und Asien. Und Brzezinski sagt, Eurasien ist das Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der Kampf um die globale Weltherrschaft abspielen wird. Diese riesige, merkwürdig geformte eurasische Landmasse, ein Schachbrett ist das, erstreckt sich von Lissabon bis Vladivostok und ist der Schauplatz des Global Play, des globalen Spiels. Dann kommt er zur Rolle der Verbündeten der USA zu sprechen. Und da sagt er, Brzezinski, der ganze eurasische Kontinent ist von amerikanischen Vasallen und tributpflichtigen Staaten übersät. Es muss in der Globalstrategie darum gehen, Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern und ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu bewahren. Man muss die tributpflichtigen Staaten fügsam halten und zu schützen. Und dafür zu sorgen hat man, dass die Barbarenvölker, das sind wir auch, die Barbarenvölker sich nicht zusammenschließen. Ja, und dann sagt er wörtlich, wünscht sich Washington wirklich ein Europa, das ein gleichberechtigter Partner im Weltgeschehen auftritt, oder ist ihm im Grunde ein ungleiches Bündnis viel, viel lieber? Die Antwort liegt auf der Hand. Und dann sagt er zur NATO, die NATO bietet den institutionellen Rahmen für die Ausübung amerikanischen Einflusses auf die europäischen Angelegenheiten. Tatsache ist schlicht und einfach, sagt er, dass Westeuropa und zunehmend auch Mitteleuropa weitgehend ein amerikanisches Protektorat bleiben, dessen alliierte Staaten an Vasallen und Tributpflichtige von einst erinnern. Das kennen die natürlich in Berlin, im Bundeskanzleramt. Das wissen die ganz genau, weil die das Buch gelesen haben. Aber sie spuren. Ja, und dann sagt er was Interessantes zur Ukraine. Ich habe ja vorhin die Ableitung getroffen. Volksrepublik China, Russland, Ukraine. Wörtlich. Und zwar in einem Grundsatzartikel schon von 1994. Es kann nicht nachdrücklich genug betont werden, dass Russland ohne die Ukraine aufhört, eine Großmacht zu sein. Aber mit der Unterwerfung und Unterordnung der Ukraine durch Russland würde Russland automatisch wieder eine Großmacht sein. Und die einzige Weltmacht, hier in dem Buch heißt es, die Ukraine ist ein neuer und wichtiger Platz auf dem eurasischen Schachbrett. 1994. Ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. So, naja, nun könnte man, also wie gesagt, den Leuten folgen, die sagen, der Mann ist lange tot, was interessiert uns das alles? Nein, nein, es gibt auch andere Papiere aus US-amerikanischer Feder, wichtige Papiere, die genau dasselbe erzählen. Ich will nur eins bringen aus dem USA-Verteidigungsministerium, aus den verteidigungspolitischen Planungsrichtlinien für 1994 bis 99, also 94 bis 99, lange vor dem Ukraine-Konflikt. Ein offizielles Dokument des USA-Verteidigungsministeriums. Dort heißt es, unser erstes Ziel ist, den Wiederaufstieg eines neuen Rivalen zu verhindern, sei es auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion oder sonst wo, der eine Bedrohung der Größenordnung darstellt, wie es früher die UdSSR war. Dies erfordert, dass wir versuchen müssen zu verhindern, dass irgendeine feindliche Macht eine Region dominiert, deren Ressourcen ausreichen würden, eine Weltmachtposition zu schaffen. Und zu diesen Regionen, wo das verhindert werden soll, gehören Westeuropa, Ostasien und die Gebiete der früheren Sowjetunion. Das ist Klartext. Wie reagierte nun Russland darauf? Russland, muss man unterscheiden, da gab es ein Jelzin-Russland. Und dann gab es ein Putin-Russland. Wobei ich immer dagegen bin, das immer auf die Person Putins zu beziehen. Ja, es ist eine alte Geschichte der Manipulation von Menschen, Geschichte zu personalisieren. Hitler war es. Und damit ist alles klar. Damit sind alle anderen freigesprochen. Nein, es ist die russische Führung, die sich entsprechend äußerte. Ja, und Präsident Putin trat im September 2001 vor dem Bundestag auf und hielt eine Rede. Diese Rede beinhaltete: Ich schlage euch vor, wir machen ein Sicherheitssystem von Wladiwostok bis Lissabon und von Lissabon bis Wladiwostok. Den Ovationen. Aber die kamen erst, nachdem er dann ein paar Ausführungen gemacht hat, die ich in einem folgenden Satz kurz zusammenfasse. Aber, meine Damen und Herren, das hat er wirklich nicht so gesagt, aber das war zwischen den Zeilen zu erkennen. Und die sind klug genug gewesen im Bundestag, das eigentlich zu schnallen, was da passiert ist. Zwischen den Zeilen hat er gesagt: Aber, meine Damen und Herren, eins muss klar sein, die wilden Jelzin-Jahre sind vorbei. Das war zwischen den Zeilen zu erkennen. Und dann standen die auf und klatschten Beifall. Die haben das möglicherweise nicht so richtig, im ersten Moment nicht so richtig begriffen, was der eigentlich gesagt hat. Ja, und die wilden Jelzin-Jahre waren in der Tat vorbei. Da war aber schon die NATO-Erweiterung im vollen Gange. Ich komme jetzt zur NATO-Erweiterung. Man wusste ganz genau, was man mit dieser NATO-Erweiterung nach Osten, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, nach Südosten, Bulgarien, Rumänien und dann jetzt nach Norden, Finnland und Schweden macht. Das wusste man ganz genau. Und trotzdem gab es warnende Stimmen, auch aus dem eigenen Lager. George Kennan, das war der Erfinder der Containment-Strategie von 1947, der hat geschrieben in der New York Times, ist ja ewig alt geworden, der Kennan, schrieb: Die Meinung unverblümt ausgedrückt ist, dass die Erweiterung der NATO der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der gesamten Ära nach dem Kalten Krieg wäre. Und ein späterer Präsident namens Joe Biden stimmte ihm zu 1997 mit den Worten: Ich denke, die größte Bestürzung im Hinblick auf die NATO-Russland-Beziehungen bzw. US-Russland-Beziehungen würde kurzfristig entstehen, wenn die baltischen Staaten jetzt in die NATO aufgenommen werden würde. Und wenn es irgendetwas gäbe, das das Gleichgewicht im Sinne einer heftigen und feindseligen Reaktion in Russland zum Kippen bringen würde, dann wäre es das, nämlich die Erweiterung. Man hat es gemacht. Und ich wiederhole den Gedanken von vorhin: Die NATO-Osterweiterung und Südosterweiterung und Norderweiterung war willentlich und wissentlich der erfolgreiche Versuch, elementarste russische Sicherheitsinteressen zu verletzen und das europäische Sicherheitssystem, was sich nach 1975 gebildet hat, zu zerstören. Wissentlich und willentlich. Nun gibt es natürlich Menschen, die sagen: Man kann doch irgendwelchen Staaten nicht verwehren, in die NATO aufgenommen zu werden oder in die EU. Aber jetzt reden wir über die NATO. Kann man doch denen nicht verwehren? Da sage ich, man kann. Sich hat die UdSSR den Antrag gestellt, in die NATO aufgenommen zu werden. Und Jelzin und Putin haben das in ihrer Amtszeit wiederholt. Es ist abgelehnt worden. Es ist abgelehnt worden von Seiten der NATO, vor allen Dingen von Seiten der USA, weil man nicht wollte, dass die eigenen Interessen durch diese Aufnahme der UdSSR Russlands dann beeinträchtigt werden. Das heißt, man wusste sehr genau, dass durch die Erweiterungen der NATO die Sicherheitsinteressen Russlands zerstört werden oder angegriffen werden und das europäische Sicherheitssystem zerstört wird. Wenn man gesagt hätte, das wollen wir nicht, wir wollen die russischen Sicherheitsinteressen nicht angreifen und wir wollen das europäische Sicherheitssystem nicht zerstören, dann hätte man diese Staaten nicht aufnehmen können. So einfach ist das. Genauso wie man es mit der UdSSR gemacht hat, Russland gemacht hat. Man hat sie nicht aufgenommen. Man kann es ablehnen. Das zweite, was dann immer kommt, ist: Naja, die sind doch mit fliegenden Fahnen. Alle wollten doch die unter den Schutz, in Anführungsstrichen, der NATO. Die Polen, die Tschechen, die Slowaken, die Bulgaren und die Rumänen. Und dann sage ich dann immer: Weißt du, in Deutschland wählen bei den Bundestagswahlen 95% der Wählerinnen und Wähler jene Parteien, die gerade deren Interessen nicht vertreten. Und genauso ist es hier bei dieser Osterweiterung, bei den Bevölkerungen gewesen. Die haben sich für einen Weg entschieden, der genau ihren Interessen objektiv nicht entspricht. Soweit zum Thema der Erweiterung. Jetzt will ich mal ein bisschen was zur Linkspartei sagen, weil ich, wie gesagt, noch selber Mitglied bin. Außerordentlich kritisches Mitglied, weil mit mir redet ja auch keiner mehr, weil ich ja dieses Buch geschrieben habe und weil jeder weiß, wie ich denke. Und da fange ich damit an: Wer im Tennis den Aufschlag falsch macht, der kann möglicherweise das Spiel niemals gewinnen. Oder ich kann auch unseren alten Dichterfürsten Goethe nehmen. Wer sein Hemd einmal anfängt, falsch zu knöpfen, der kommt oben nicht richtig an. So war es bei der Linkspartei. 2014 hat es ein Referendum gegeben auf der Krim. Man wollte sich der Russischen Föderation anschließen. Es gab eine Abstimmung mit 98%. Na, lass es 75% gewesen sein. Aber an dem Wunsch der überwiegenden Mehrzahl der Menschen auf der Krim, sich der Russischen Föderation anzuschließen, kann es keinerlei Zweifel geben. Und was hat die Linkspartei gemacht? Sie hat sofort in der Bundestagsfraktion den Begriff der Annexion der Krim aufgegriffen und hat dies vertreten. Das ist der falsche Knopf, mit dem die angefangen haben. Und ich kann auch mit Rosa Luxemburg sagen, sie hat auf dem Gründungsparteitag der KPD am 31. Dezember 1918 gesagt, wer sich einmal auf eine schiefe Ebene begibt, für den geht es nur noch bergab, es sei denn, er kriegt wirklich noch die Kurve. Rosa Luxemburg am 31. Dezember 1918. Ja, und das Ergebnis davon war dann eben, dass man gesagt hat, Annexion der Krim, und dann ist es nur ein kurzer Schritt bis zur Übernahme der Begrifflichkeit vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und dann gibt es eben auch solche Dinge wie Dietmar Bartsch, den ich persönlich kenne und lange Zeit auch geschätzt habe, eigentlich im Grunde heute auch noch, aber der auf die Frage im Deutschlandfunk am 8. April diesen Jahres, was er denn von der Stationierung der Bundeswehrbrigade in Litauen hält, hat er gesagt, das schwächt die deutsche Landesverteidigung. Ja, das sind die Vaterlandsverteidiger von 1914. Und auf die Frage, ein paar Tage später, was er denn von der Aufstellung der Mittelstreckenraketen in Wiesbaden hält, hat er gesagt, das ist problematisch. Bei der ersten Frage nach der deutschen Brigade in Litauen hätte er sich gehört zu sagen, deutsche Panzer mit einem eisernen Kreuz am Rumpf haben auf dem Territorium früherer Sowjetrepublik nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Das hätte sich gehört. Das hätte sich gehört. Und auf die Frage nach den Mittelstreckenraketen hätte sich gehört zu sagen, wir waren 1983 dagegen und wir sind heute dagegen. Es ist eine Versündigung am Friedenswillen aller Menschen, beschwört die Kriegsgefahr hervor. Das hätte kommen müssen. Und nicht, dass es problematisch ist. Ja, wo gibt's denn sowas? Ja, ich will aber nochmal bei der Krim bleiben. Also wir waren uns einig darüber, dass es keinen Zweifel gibt, dass die Masse der Bevölkerung auf der Krim zu Russland wollte. Und dann gibt's aber auch noch einen tatsächlich machtpolitischen Aspekt, den kann man einfach nicht ausklammern. Auf der Krim befindet sich mit Sewastopol der wichtigste Hafen der russischen Schwarzmeerflotte. Wir haben 5 maritime strategische Gruppierungen plus die Kaspi-Flotte. Und eine der wichtigsten maritimen Gruppierungen ist die russische Schwarzmeerflotte. Es kann eine russische Großmacht niemals zulassen, dass sich die NATO diese Krim und damit dem wichtigsten russischen Kriegshafen im Schwarzen Meer aneignen. Das geht nicht, das macht eine Großmacht niemals. Das haben die Amerikaner 1962 bei der Kuba-Krise auch nicht gemacht. Die Stationierung der sowjetischen Raketen damals auf Kuba war bis völkerrechtlich nicht angreifbar. Angreifbar ist die Blockade, die Amerikaner gemacht haben. Das ist völkerrechtlich angreifbar. Aber sie haben sich zugelassen. Und am Ende haben sich dann Khrushchev und Kennedy geeinigt, ja, wir ziehen die Raketen auf Kuba ab. Was eben nicht gesagt wird in solchen Geschichtssendungen bei ZDF Info oder so. Ja, Khrushchev und Kennedy haben sich also unterhalten. Das stimmt jetzt nur wirklich. Und haben gesagt, Kennedy hat gesagt, du zieh mal deine Raketen da ab und deine Bomber, der Mittelstreckenbomber standen ja auch da, zieh die mal ab. Und hat Khrushchev gesagt, da musst du aber deine Mittelstreckenraketen aus Italien, Großbritannien und der Türkei abziehen, die standen nämlich schon seit 57 da. Naja, hat Kennedy gesagt, ja, das mache ich. Aber du, Khrushchev, das darfst du aber keinem erzählen, dass wir einen solchen Deal gemacht haben. Hat Khrushchev gesagt, im Namen des Friedens, ihr redet nicht darüber. Und deswegen ist diese Geschichte mit dem Tausch erst viel, viel später ans Tageslicht gekommen. Ne? Die Amerikaner haben dann die wirklich abgezogen, schon bis Anfang der 60er Jahre, die Mittelstreckenraketen dann aus Italien, Großbritannien und der Türkei. Gut, also mir ging es darum, dass eine Großmacht, die russische Großmacht, sich den Hafen Sewastopols niemals hat abnehmen lassen dürfen.